Genau, also vielleicht erzählst du noch mal kurz zu Tenzi Hoskins und eurer Zusammenarbeit,
Genau, genau, genau.
beziehungsweise noch mal ganz kurz den Hintergrund ja, eures oder deines Netzwerkes, in dem du dich im Moment hauptsächlich bewegst.
Genau, die Sache ist die, Faircademy ist von meiner Kollegin Fabienne Winkler und mir eine Hauptaktivität, ein Hauptprojekt, was wir mittlerweile seit 2017 verfolgen. Es ist eine kleine, feine Weiterbildungsgruppe, eine Weiterbildungskurs, den wir seit 2017 organisieren. Und er ist gedacht für Menschen, die sich im Bereich Menschenrechte in der Mode engagieren wollen. Und das ist, sind relativ hohe Anforderungen, aber wie gesagt, ist eine kleine Gruppe, mit der wir immer von Ort zu Ort, und Erfurt war immer ein Ort, bei dem wir auch sehr gerne waren, unter anderem wegen dem Radio Frei, aber auch wegen Zalando, die wir da schon mehrmals versucht haben, auch mit denen wir versucht haben zu sprechen, und auch das Zentrum da, Logistikzentrum, glaube ich, ist es, ne? Buchen ist uns leider bisher nicht gelungen. Die haben immer abgelehnt. Ja, also das sind so Sachen, die wir sehr gerne machen in diesen Faircademy, in dieser Schulungsreihe. Wir besuchen Orte der Modeindustrie, der Textilindustrie, des Modebusiness, also letztendlich. Wir fangen zum Beispiel gerne unsere Schulungsreihe immer in Crimmitschau an. Crimmitschau war ein großes Zentrum der Textil- und Bekleidungsindustrie seit dem frühen 19. Jahrhundert. Also eigentlich könnte man sagen, Sachsen war die Wiege der Textilindustrie in Festlandeuropa. Und Crimmitschau war immer so ein großes Zentrum. Und in Crimmitschau gab es nämlich den ersten maßgeblichen Textilarbeiterinnenstreik überhaupt im Jahre 1906, glaube ich. Genau,
Oh, wow.
1906. Und ein langer Streik, leider erfolglos, und ihr glaubt es nicht, aber das Ziel dieses Streiks war die Einführung der 10 Stunden, des 10-Stunden-Arbeitstages. Also da gab es viele, viele, viele Probleme ringsrum um diesen Streik. Unter anderem ging dem eine lange Phase voraus, dass Frauen in der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung überhaupt Fuß fassen konnten und anerkannt wurden. Also insofern war das ein sehr, sehr wichtiger Streik, und deshalb also eines der Gründe. Und in Crimmitschau gibt es noch nach wie vor ein tolles Textilmuseum, und das ist eben so also ein maßgeblicher Grund, warum wir gerne in Crimmitschau anfangen. Also das zu Faircademy. Faircademy ist ein Projekt, sage ich mal, was wir als entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen maßgeblich verfolgen. Ein anderes, wir sind, sage ich mal, so ein Übergreifen, so ein Dach für alle unsere Aktivitäten ist ein internationales Netzwerk, nennt sich Clean Clothes Campaign, wo es um Menschenrechte in der Modeproduktion geht. Clean Clothes Campaign oder in Deutschland Kampagne für saubere Kleidung. In Deutschland hat die Kampagne für saubere Kleidung ungefähr 24, ändert sich immer ein bisschen so, 24, 25 Mitglieder, beziehungsweise Trägerorganisationen. Und das entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen ist eines von diesen 24 Mitgliedern oder Trägerorganisationen dieser Kampagne in Deutschland. Die ist aber weltweit an den Orten, wo vorrangig Mode produziert wird, und auch an den Orten, wo vorrangig Mode konsumiert wird, gekauft wird, was ja nach wie vor stark Westeuropa, Nordamerika ist. Zwar ist China auf der Überholspur, was auch den Kauf von Mode, also die Vermarktung von Mode betrifft. Und es sind ja auch immer mehr chinesische Unternehmen, die hier auf dem westeuropäischen Markt Fuß, also Brands, Markenfirmen, ne? Shein, glaube ich, Shein, Shein, was hier sehr, sehr stark Fuß fasst. Übrigens, komischerweise wird das überhaupt nicht in China selbst verkauft. Also diese Marke ist vor allem in Westeuropa und Nordamerika präsent. Ja, also dieses Thema Mode und Menschenrechte ist sozusagen das Dach und diese Kampagne für saubere Kleidung ist das Dach. Und da ist natürlich unser gegenwärtige, und das ist eine Kampagne, also die gibt es schon seit über 30 Jahren, eine Kampagne, der es darum geht, die Menschenrechte für die Näherinnen und Näher in der Bekleidungsindustrie zu verbessern. Also insofern ist das eine gewisse Traditionslinie von dem Krimmetschauer Textilarbeiterinnenstreik bis zu dem, was wir machen, weil auch wir nach wie vor haben den 10-Stunden-Arbeitstag also als ein Problem, worum unsere Kampagnenarbeit geht. Also so richtig durchgesetzt ist er immer noch nicht, der 10-Stunden-Arbeitstag und viele andere Menschenrechtsverletzungen, die in dem Bereich sind. Also das vielleicht so allgemein zur Verortung. Was wir konkret in Sachsen noch machen, wir machen halt viele Veranstaltungen, auch Bildungsveranstaltungen eben neben diesem Faircademy Kurs auch viele Veranstaltungen mit vielen anderen. Also in Leipzig zum Beispiel gibt es eine sehr aktive Fair Fashion Lab zum Beispiel Szene, die so auch im weitesten Sinne sich um dieses Thema kümmert. Und auch in Görlitz, also wir haben Aktionsgruppen in Görlitz, in Dresden, in Leipzig. Also Leipzig-Halle ist immer so zusammen. Das ist ein großer Tätigkeitsbereich von uns und bei mir persönlich ist es so, dass ich darüber hinaus koordiniere die Arbeit der Clean Clothes Campaign, also dieses internationalen Netzwerkes in Ost- und Südosteuropa. Also ich bin sehr viel in Ost- und Südosteuropa unterwegs, vernetze mich mit Organisationen dort und wir recherchieren sehr viel. Wir machen auch da Lobby- und Kampagnenarbeit. Also jetzt zum Beispiel diskutiert ja gerade die Europäische Union über eine Richtlinie, über einen Mindestlohn. Und da sind wir sehr stark aktiv, um das zu befördern. Weil man glaubt es nicht, aber Länder wie Schweden, die wollen das nicht. Weil die denken, also es gibt 3 Länder in der Europäischen Union, also und dabei muss man immer wissen, Europäische Union ist nicht Europa geografisch. Ja. Also es gibt viele europäische Länder, die nicht in der Europäischen Union sind. Aber in der EU gibt es 3 Länder, in denen die tarifvertragliche Abdeckung über 90% ist. Das sind Schweden, Finnland und Österreich. Und die gehen halt davon aus, dass es die Gewerkschaften sind, die praktisch die Arbeitsbedingungen aushandeln. Mhm. Aber in Ost-Südosteuropa haben die Gewerkschaften also überhaupt keinen Fuß in der Tür und deshalb braucht es eben Regeln. Und deshalb begrüßen wir sehr, dass die Europäische Union da eine Mindestlohnpolitik zumindest einführt, dass es da einen Standard gibt, wie Mindestlöhne bestimmt werden sollen. Dahinter steht wiederum das Problem, also jetzt komme ich schon ins Fabulieren sozusagen. Das war jetzt eine extensive Vorstellung.
Super, wir verstehen das gerade gut.
Dahinter steht das Problem, dass in allen ost-südosteuropäischen Ländern, die gleichzeitig auch Billiglohnländer sind und Länder, in denen Bekleidung produziert wird, eben weil sie Billiglohnländer sind, dass in allen diesen Ländern der gesetzliche Mindestlohn so niedrig ist, also dass man nicht annähernd davon leben kann. Also in Rumänien zum Beispiel, dem Hauptproduktionsland von Bekleidung in Europa, liegt der Mindestlohn netto bei ungefähr 250 Euro. Und 250 Euro ist einfach auch in Rumänien nichts.
Nee, ja. Super wenig. Das heißt, ein Schwerpunkt eurer Kampagne ist im Moment in Rumänien und Südosteuropa oder wie
ist es schon voll auf gerade? Also wir sind ja, wie gesagt, ein globales Netzwerk und ich habe eben seit Jahren diese Vernetzung und diese Arbeit in Ost-Südosteuropa aufgebaut. Viele andere Organisationen in unserem Netzwerk haben vor allem Asien, Mittelamerika so als Schwerpunkte. Ne? Mhm. Und natürlich der Hauptteil der Bekleidung wird nach wie vor in Asien, also vor allem Bangladesch, China, Indien, Sri Lanka, Thailand, Malaysia und so, also auch die Billiglohnländer in Asien sozusagen, da wird nach wie vor der Hauptteil der Bekleidung produziert. Aber eben auch in Osteuropa und eigentlich zunehmend in Osteuropa, wenn es nach den Modemarken gänge. Der Klimawandel, die Bestrebungen, Transport teurer zu machen, ist natürlich ein riesiges Problem für die Bekleidungsmarken. Die können da nicht mehr so billig A produzieren lassen und B auch transportieren lassen. Und da ist Europa natürlich näher dran und viel einfacher und genauso billig, wenn nicht sogar billiger in der Produktion. Insofern würden viele wollen. Das Problem ist nur, gerade in Rumänien zum Beispiel gibt es seit über 10 Jahren einen massiven Arbeitskräftemangel in dieser Branche, weil niemand will da arbeiten, weil die Bedingungen sind so schlecht. Ja. Und also das ist so ein bisschen das Problem. Aber wenn sie wollten, dann würden sie lieber mehr in Europa produzieren. Und auch gerade die sogenannten Fair Fashion Brands, also Slow Fashion Brands oder wie sich die Szene auch immer nennt, die lassen auch sehr gerne in Europa produzieren, weil sie eben da einen leichteren Zugriff haben, ne? Um die Qualität zu kontrollieren. Ne? Alle Markenfirmen, heißen sie jetzt, keine Ahnung, Living Crafts oder also die sogenannte Fast Fashion Branche, oder hießen sie auch, keine Ahnung, C&A oder H&M, um zum Verständnis dieses Modegeschäfts ist wichtig zu wissen, dass alle diese Marken immer Qualitätskontrolleure in ihrer Produktion haben. Mhm. Also dieses Argument, was die immer gerne nutzen, dass sie sagen, sie wissen ja gar nicht, wo sie produzieren lassen, obwohl das ist auch schon länger her, dass sie dieses Argument nutzen. Aber früher haben sie immer gerne gesagt, ja, wir wissen ja gar nicht, wo wir produzieren lassen. Also was immer ein bisschen hinkte, weil also die Qualität konnten sie ja auch kontrollieren. Ne? Warum nicht auch die Menschenrechte? Also alle Produktionsbetriebe, die ich persönlich gesehen habe in Ost-Südosteuropa, da waren immer irgendwelche Techniker, nennen die das gerne, die da die Qualität vor Ort kontrolliert haben. Mhm. Aus Deutschland meistens oder aus, keine Ahnung, wenn es deutsche Marken halt waren oder aus, keine Ahnung, Großbritannien oder Frankreich oder sonst was, ne, Westeuropa.
Ja, ich versuche das jetzt, weil das sind ja so viele Ebenen, ne? Also es sind ja einmal sozusagen C&A, H&M und so weiter, ne? Die dann quasi ihre Controlletti-Personen in den Fabriken vielleicht haben. Aber wie geht man denn dann strategisch vor? Also ich stelle mir jetzt vor, ihr geht dann in so eine Fabrik nach Rumänien, also wie argumentiert man und wie versucht man das so zusammenzubringen? Ne? Wie ist da so eure Strategie oder wie arbeitet ihr da mit den Menschen? Mhm.
Die Strategie ist, wir haben erstmal recherchiert am Ursprung der Kampagne. Wir haben recherchiert, wo liegt denn die Hauptverantwortung dafür, dass die Bedingungen so schlecht sind. Mhm. Und im Prinzip kann man sagen, es gibt also die absolute Hauptverantwortung liegt bei den Modemarken. Also da gibt es eben diese Lieferkette, die Modemarken geben Aufträge meinetwegen an, oder ich mache es immer gerne an Adidas fest, weil das ist irgendwie so typisch. Also Adidas hat meinetwegen, also fast alle Markenfirmen haben Einkaufsbüros in Istanbul. Das heißt, die haben dann eine eigene Abteilung, die nichts anderes machen als Aufträge vergeben in der Region Mittelmeer, Türkei, Südosteuropa, also Europa, Afrika sogar, heißen die meistens. Das heißt, die vergeben Aufträge zum Beispiel an einen griechischen Lizenznehmer für Adidas, der muss ja auch immer eine Lizenz haben wegen der drei Streifen. Und dieser griechische Betrieb nachher, also in Griechenland gab es auch eine riesige Textil- und Bekleidungsindustrie nebenbei gesagt, die aber jetzt alle in die ganze Mittelmeer- und Südosteuropa-Balkanregion auch ausgelagert ist. Also, aber der griechische Betrieb kriegt jetzt den Auftrag. Dieser griechische Betrieb produziert das aber auch nicht selber, sondern er hat seine Unterauftragnehmer in Bulgarien zum Beispiel, grenzt ja an Bulgarien, ne? Griechenland an, grenzt an Bulgarien. Im Norden von Griechenland war immer diese Textil, also im mazedonischen Teil von Griechenland, um Thessaloniki herum war immer sozusagen das Zentrum der griechischen Bekleidungsindustrie, auch schon ewig. Und von da ist es natürlich überhaupt nicht weit nach Bulgarien, überhaupt nicht weit nach Nordmazedonien. Und von da geben die praktisch die Aufträge nach Bulgarien. Und dann ist praktisch eine bulgarische Stadt da an der griechischen Grenze, heißt Petric. Und in Petric gibt es, ist ungefähr so eine Stadt wie Meißen, 30.000 Einwohner. Von diesen 30.000 Einwohnern arbeiten 10.000 in der Bekleidungsindustrie und 10.000 in der Prostitution. Daraus kann man sich schon, also weil die eben so an der Grenze liegen, ne, ist für beide Gewerbe sehr praktisch. Und daran kann man schon sehen, also die, die arbeiten in dieser Stadt, sind hauptsächlich die Frauen. Die Männer gehen, wenn, dann informellen Geschäften nach. Und ja, und dann sind auch ganz viele Heimarbeiterinnen dabei. Also von Istanbul geht der Auftrag nach zur griechischen Firma, von der griechischen Firma geht der Auftrag zur bulgarischen Firma. Von der bulgarischen Firma gibt es dann noch so und so viele Heimarbeiterinnen, die dann zu Hause sticken, nähen, versäubern, sonst was machen mit der Klamotte. Mhm. Also das ist so eine typische Lieferkette sozusagen. Und wir haben festgestellt, die den größten Reibach in dieser Lieferkette machen, sind immer die Modemarken. Also der, sagen wir mal, wenn jetzt meinetwegen irgendein Adidas-Teil kostet 100 Euro, dann kommt bei dem griechischen Zulieferer, also bei dem griechischen Lieferanten, Lizenznehmer, ich würde mal schätzen, zwischen 7 und 10 Euro an. Und dann bei dem eigentlichen Hersteller in Bulgarien kommen dann vielleicht nochmal 1 oder 2 Euro pro Stück an. Und bei der Heimarbeiterin sind es dann pro Stück vielleicht 30, 40 Cent sowas pro Stück. Ja, also so verteilt sich das. Also, und das nennt man in der internationalen Forschung zu diesem Thema, also nennt sich globale Produktionsnetzwerke oder globale Lieferkettenforschung, heißt das Buyer-Driven Chains. Also diese Lieferketten werden da dominiert oder bestimmt, wo die Einkäufer sitzen, also bei den Markenfirmen. Ja. Also die bestimmen, wie sich der Preis verteilt, also wie viel vom Preis sozusagen wo ankommt und wo produziert wird, warum wo produziert wird und so weiter und so weiter. Also das ist die Modemarke oben, und das ist auch in dem Fair Fashion Business so. Also auch dort, ja, auch dort, auch von den sogenannten Fair Fashion Marken kriegen wir laufend Anfragen, ja, wo können wir denn produzieren, wo ist denn alles in Ordnung, wo ich dann immer sage, Leute, das ist euer Business. Mhm. Also ja. Es ist eure Verantwortung, mit euren Zulieferern menschenwürdige Bedingungen sicherzustellen, gemeinsam mit denen. Und das heißt in allererster Linie, Preise zu zahlen, von denen die menschenwürdige Bedingungen ermöglichen können. Mhm. Ja? Und also da haben wir immer einen langen, langen Diskussionsprozess.
Wie sind denn die Auswirkungen dieser Pandemie jetzt im letzten Jahr auf die Textilarbeiterinnen, gerade in Südosteuropa?
Ja, also im Prinzip Südosteuropa ist nicht anders als in den globalen Lieferketten in keine Ahnung wo auch. Es ist so, wir haben mittlerweile herausbekommen durch viele Recherchen, es gibt da auch einschlägige akademische Untersuchungen übrigens neben denen, die wir selber machen. Und wir sind so im Durchschnitt zu dem Ergebnis gekommen, dass die Näherinnen, die 35 Millionen Näherinnen, die in der Welt an der Mode nähen, 30% ihres Lohnes von vor Pandemiezeiten eingebüßt haben. 30%. Also es war schon vorher ein Hungerlohn. Ja? Ja. Jetzt ist es also ein Hungerlohn. Ja, und es äußert sich in Asien durch wirklich durch Hunger. Also wir haben wirklich die schrecklichsten Berichte aus gerade aus asiatischen Ländern. In Osteuropa, Südosteuropa äußert sich das, also gerade zum Beispiel in der Ukraine oder auch in Albanien oder auch in Rumänien ist eigentlich relativ gleich die Auswirkungen. Äußert sich das in Mangelernährung, also selbst in Ernährung äußert sich das, ja. In Mangelernährung und ja, also es reicht einfach schon, hat schon vorher für nichts vorne und hinten gereicht und jetzt erst recht nicht. Und sie versuchen, die Näherinnen versuchen natürlich auszuweichen in andere Jobs oder andere Tätigkeiten, sind noch mehr in ihrer Subsistenzwirtschaft, also Landwirtschaft tätig. Die hatten ja gerade in Europa, in den Modeproduktionsländern Europas, ist das Phänomen sehr verbreitet, dass die Arbeiterinnen ihre Subsistenzwirtschaft noch nebenher betreiben, also wie einen zweiten Job, ein richtiger zweiter Job. Ja, das ist nicht bloß eine kleine Klitsche hinterm Haus. Also dadurch ernähren die wirklich die Familie mit Schweinen, also auch mit Viechern, Hühnern und keine Ahnung was alles. Damit subventionieren sie ihren eigenen Lohn. Ja, also was ja übrigens auch die ursprüngliche Idee der Schrebergärten war in Deutschland.
Ja, die ja auch wieder am Vormarsch sind.
Ja, genau.
Habt ihr denn Interventionsmöglichkeiten?
Na, warte mal, ich wollte noch am Ende sagen, 30% ihres Lohnes büßen sich ein. Und bei den Betrieben stellen wir auch in Europa fest, dass so 20-30% der Betriebe inzwischen zugemacht haben. Also es gibt drei Möglichkeiten, wie die Arbeiterinnen meistens abgefrühstückt werden. Entweder der Betrieb macht gleich ganz zu oder natürlich ohne Abfindung, ohne alles. Also auch in europäischen wie asiatischen Produktionsländern gibt es ja Gesetze. Ja? Also es gibt sowas wie Gesetze. Und also da schreit überhaupt kein Hahn danach und es kommt auch keiner hin, der eventuell mal kontrolliert, ob Gesetze durchgesetzt werden. Nee, also das trauen die sich schon lange nicht mehr. Also die Fabriken machen zu oder die werden auf unbezahlten Urlaub geschickt. Also das ist zum Beispiel in der Ukraine, haben wir festgestellt, sehr, sehr verbreitet. Die werden einfach auf unbezahlten Urlaub geschickt. Die werden nicht entlassen, weil natürlich die Betriebe warten darauf, dass sie dann wieder Aufträge kriegen und dass sie dann die Leute wieder einstellen können. Also wie die inzwischen überleben, die Arbeiterinnen, ist denen völlig egal. Und die dritte Möglichkeit war, Kurzarbeit. In Ländern, wo es staatliche Unterstützung gibt. Also in Europa ist das vor allem Kroatien. Auch in anderen Ländern gibt es begrenzte staatliche Unterstützung, aber also sehr begrenzt. Also ist mit Deutschland überhaupt nicht zu vergleichen. Jedenfalls in diesen Ländern, wo es staatliche Unterstützung gibt, also so eine Corona-Hilfsprogramme, da gehen die in Kurzarbeit. Ja, also wie gesagt, aber weltweit durchgehend 30% Lohneinbußen ungefähr. Und 20-30% der Betriebe machen Bankrott. Und der Grund ist natürlich, dass die Modemarken ihre Aufträge stornieren, verlagern, später erst bezahlen. Ja, also wo das Zahlungsziel, also die Adidasse, die müssen ja dann den griechischen Lieferanten bezahlen. Ja, für den Auftrag. So. Ursprünglich, also ein normales Zahlungsziel, also normale Zahlungsfrist sozusagen, sind 30 Tage. Jetzt hatten amerikanische Untersuchungen von einer Universität da festgestellt, das durchschnittliche Zahlungsziel sind jetzt 77 Tage. Ja? Das heißt, das hat sich gleich mal mehr als verdoppelt. Und das ist eine Katastrophe für die Betriebe, weil die leben von der Hand in den Mund. Also deshalb gehen eben viele bankrott. Also das ist der Grund. Und einige Modemarken gehen sogar hin und wollen die Aufträge neu verhandeln, also die Preise nochmal drücken. Ja, also so sieht's aus, genau. Und jetzt hast du gefragt, wie die Interventionsmöglichkeiten sind.
Genau.
Ja, unsere klassischen Interventionsmöglichkeiten sind, dass wir Druck eben auf diese Modemarken machen durch öffentliche Aktionen. Also wir haben zum Beispiel im Mitte April haben wir eine Kampagne gemacht, auch gemeinsam, also europaweit, auch nordamerikaweit, also überall da, wo diese Markenfirmen halt sitzen vor allem, eine Kampagne gemacht, Pay Your Workers, wo wir gezielt Markenfirmen angegangen haben. Wir haben ein Konzept entwickelt für einen Severance Fund, also einen Entschädigungsfonds, wo also in Ländern, wo es keine staatlichen Hilfsprogramme gibt, die Arbeiterinnen aus dem die Arbeiterinnen unterstützt werden. Da macht sogar die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation, mit. Also das ist die UN-Organisation für die Arbeit. Da macht sogar die ILO mit und machen auch die internationalen Gewerkschaftsverbände mit. Also das ist dieses Konzept des Severance Fund. Leider sind die Markenfirmen sehr widerständig darin, diesem Fonds beizutreten. Also das heißt einfach weiter Kampagne machen. Und da haben wir in Görlitz, in Leipzig und in Dresden eben diese Aktionsgruppen, die ich vorhin erwähnt habe, haben ganz tolle Aktionen gemacht. Also in Leipzig vor Amazon. Ne? Also gibt es auch sehr schöne Filme auf Facebook, so Kurzfilme zu sehen auf unserer Facebook-Seite. Also die Facebook-Seite wäre von der Kampagne für saubere Kleidung, ne? saubere-kleidung.de, das ist die Homepage. Und dazu gibt es auch eine Facebook-Seite und auch eine Instagram und Twitter natürlich. Ja, also das heißt immer erstmal, also die Strategie für jegliche Kampagne ist immer erstmal recherchieren, also Informationen haben. Ne? Wissen ist Macht. Also, gilt gerade in der globalen Bekleidungsindustrie oder überhaupt in der Globalisierung. Internationale Vernetzung ist auch Macht. Ne? Also Wissen, dann Kampagnenstrategien entwickeln, bestimmte Modemarken aussuchen, die wir dann als spezielles Ziel sozusagen auswählen. Das sind natürlich jetzt vor allem die, die Onlinehandel machen, weil das sind die Hauptprofiteure. Also Visalando zum Beispiel. Und auch gleichzeitig ein Konzept haben, was wir denen auch vorschlagen können. Ja, also eine Lösung haben. Ja, also die Clean Clothes Campaign war auch diejenige, die diesen Akkord, dieses Bangladesch-Gebäudesicherheitsabkommen sich ausgedacht hatte, schon bevor Rana Plaza damals passierte. Also bevor diese Fabrik eingestürzt ist, ne, die ja Rana Plaza hieß, wo über 1000 Menschen gestorben sind. Also da hatten wir schon so ein Abkommen in Bangladesch, weil es in Bangladesch ja laufend passiert ist damals. Laufend sind Fabriken abgebrannt, laufend sind Fabriken eingestürzt. Und da hatten wir damals schon ein Gebäudesicherheitsabkommen entwickelt, wo auch zwei Markenfirmen schon beigetreten waren, nämlich Chibo und PVH. PVH ist eine amerikanische, nordamerikanische Markenfirma, die verschiedene so, also verschiedene konkrete Labels dann noch hat. Die beiden hatten schon unterschrieben und wir warteten jetzt auf den dritten Unterzeichner, damit das in Kraft treten kann. Ne? Die Brands hatten gesagt, okay, aber drei müssen unterzeichnen, damit es in Kraft tritt. Ne? Und dann passierte Rana Plaza. Und dann haben wir sofort sagen können, und hier tretet ihr jetzt alle ein. Ja. Und das war natürlich strategisch sehr, sehr günstig. Und dann sind ja über 200 Markenfirmen gleich nach Rana Plaza in dieses Abkommen eingetreten, in dieses Gebäudesicherheitsabkommen. Und das hat auch tatsächlich in Bangladesch große Fortschritte gebracht. Obwohl es natürlich eine Riesenbranche ist in Bangladesch und es nicht so einfach ist, da Fortschritte zu erreichen. Auch, weil die Regierung mit der Industrie dort sehr eng verseilschaftet ist, also sehr, sehr eng verbunden ist. Und die Hersteller dort in Bangladesch wollen natürlich überhaupt nicht, dass es irgendwelche massiven Fortschritte gibt. Ja, weil die einfach deren Geschäft untergräbt, nach ihrer Auffassung. Ja, also das ist also Informationen, Kampagnenarbeit gegen die Markenfirmen und gleichzeitig aber auch Konzepte haben, die wir dann anbieten können, wo wir sagen können, und hier wird unterschrieben. Ne?
Ja, na, ich finde ja immer total spannend, so was man so selbst tun kann. Also als man noch einkaufen gehen konnte, habe ich mich bemüht, hier in Erfurter Innenstadt irgendwie ein T-Shirt zu bekommen. Und es gab tatsächlich ein T-Shirt, wo nicht Made in Bangladesch draufsteht, egal in welchem Laden. Fand ich ganz spannend. Und dann ist ja immer so die Frage, nützt es dann jetzt irgendwie, also das nicht mehr zu kaufen unterstützt jetzt die Arbeiterinnen nicht. Ne? Also ne, das nimmt ja quasi deren bisschen Lohn auch noch weg. So, ne? Also wie kann ich denn sinnvoll Verantwortung übernehmen, so als Konsumentin?
Du hast gar keine Verantwortung dafür, dass die Menschenrechtsverstöße in, keine Ahnung, überall auf der Welt passieren. Das ist erstmal das Erste. Ja? Du hast keine Verantwortung dafür und du musst auch kein schlechtes Gewissen haben, dass es so ist. Also oftmals, also in jeder Veranstaltung, werden wir ja genau das gefragt. Ne? Wo kann ich denn mit gutem Gewissen einkaufen? Wo ich dann immer sage, also ihr habt keine Verantwortung, ihr seid da nicht schuld dran. Ja? Also ihr müsst deshalb auch kein schlechtes Gewissen haben. Ja? Und also meine Antwort ist immer, also es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, kauft da ein, also ich mache es ja genauso, kauft da ein, wo ihr was Nettes findet und wo ihr halt einkaufen wollt. Punkt. Ja. Aber fasst euch nicht als Portemonnaie auf zwei Beinen, als Geldbörse auf zwei Beinen ständig auf, sondern als souveräne Bürgerin. Ja, und als souveräne Bürgerin kann ich zum Beispiel Parteien wählen, die ein ordentliches Lieferkettengesetz wollen. Ja, also an diesem Lieferkettengesetz kulminiert ja gerade auch noch diese ganze Diskussion, die wir jetzt gerade in Deutschland haben. Ne? Oder ich kann in Aktionsgruppen mitmachen von der Kampagne für saubere Kleidung. Wo es an die wirklich Schuldigen rangeht. Und also so eine Ebene, ne? Also eine politische Ebene, wo man als souveräne Bürgerin sagt, und das sind meine Handlungsmöglichkeiten. Also dieser Konsumzwang und dieser, und da komme ich zu der zweiten Ebene, ne? Also ich denke, davon müssen wir irgendwie wegkommen, ne? Dass wir ständig uns sagen, oh, wir müssen jetzt kaufen, 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 was ja uns ständig morgens, mittags und abends und überhaupt verklickert wird, dass wir jetzt das Bruttosozialprodukt ankurbeln müssen, indem wir kaufen, kaufen, kaufen. Also weg von diesem Konsumzwang, weg von diesem Konsumsklaventum und sich einfach sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Ja, also durch unseren direkten Kaufakt wird jetzt kein Menschenrecht verbessert oder verschlechtert in keine Ahnung, in Rumänien oder in Bangladesch.